Uns Platz nehmen. Gott erwarte dich, nicht nur beim Cherubim und Seraphim und wie sie alle guten Geister heißen. Gott erwarte dich in der Versammlung im Haus Gottes. Und es ist schön, dass du da bist, trotz der Hitze, trotz dem Fußballspiel. Du bist gekommen, Gottes Wort zu hören, weil du etwas von Gott erwartest. Und deshalb kannst du auch etwas empfangen. Heute ist mein Thema, Gott braucht einen Ansatzpunkt. Also du musst da sein, wenn Gott dich segnen soll. Wenn Gott dir begegnen soll, musst du da sein. Wenn du nicht da bist, kann Gott dich nicht segnen. So ist es wichtig, dass du immer da bist, wo was los ist, wo Gott Menschen begegnet, wo Gott Menschen berührt. Du begegnest mir. Ich möchte dich einladen für morgen früh. Morgen früh haben wir ein gutes Thema. So, bist herzlich eingeladen für morgen. Gott braucht einen Ansatzpunkt, dass es heute, morgen ist. Wie wird man geistlich stark oder was macht mich geistlich stark? Ich darf dir ein Rezept verraten. Morgen werde ich also einige dieser Rezepte verraten. Was macht mich stark? Wenn du schwach bist, bist du stark. Du musst nur schwach werden, in die Knie gehen und schon greift der liebe Gott dir unter die Flügel und schon hilft er dir. So, Gott erwarte dich. Dann am Mittwoch, Wege aus der Schlinge des Teufels, was der Teufel für Schlingen stellt und wie komme ich da raus aus diesen ganzen Befangenheiten. Am kommenden Freitag, so Gott will und wir leben, wie komme ich mit Gott ins Gespräch, was für Vorwahl hat Gott, was für Nummer, wie telefoniere ich mit Gott und wann hat er Sprechstunde, Audienz. Also wie komme ich mit Gott ins Gespräch und wie halte ich das Gespräch am Laufen. Dann am Samstag nächste Woche, 17. Ab wann ist man ein Kind Gottes? Wenn man in die Kirche kommt, wenn man getauft ist, wenn man die Hand gestreckt hat. Ab wann ist man ein Kind Gottes? Gut, dass du fragst. Komm und lass dich überraschen. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Ab wann ist man ein Kind Gottes? Wenn man laufen kann. Wenn man mit dem Vater spazieren geht. Wenn man aber lieber Vater sagt. Und wann ist es soweit? Wenn man mündig ist, wenn man reif ist. So, Gott braucht heute einen Ansatzpunkt. Und wir wollen uns Gedanken machen, wie fängt Gott bei uns an? Wie hat er bei dir angefangen? Meistens war bei uns irgendwo eine Krankheit, eine Not, eine Sackgasse, das nicht mehr weiterging. Dann haben wir zu Gott gerufen. Das war das Einfallstor Gottes für uns in unserem Leben. Irgendwo gab es Schwierigkeiten, wo wir nicht mehr weiter wussten. Und dann, es muss doch einen Herrgott geben. Es muss einen Allmächtigen geben. Und wenn es einen Gott gibt, wie geht es dann weiter? Alles auf dieser Welt hat irgendwo einen Anfang. Auch das Nichts, wenn wir sagen, aus Nichts hat Gott die Welt geschaffen. Auch das Nichts hat irgendwo einen Anfang, da steht Gott ganz vorne an. Auch der Urknall, also wenn die Leute sagen, ich glaube nicht nur an die Schöpfung, ich glaube an Urknall, das hat sich nachher irgendwie etwas entwickelt, aber irgendjemand muss den Urknall verursacht haben. Auch die Schöpfung hat irgendeinen Anfang, da steht im ersten Buch Moses, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir haben das Buch 1. Moses, bei uns heißt 1. Moses, aber offiziell heißt es Genesis, Buch der Anfänge. Alles auf der Welt hat irgendwo einen Urheber. Und jemand ist der Erste und jemand ist der Letzte. Auch die Menschheit, auch du und ich, wir haben irgendwo angefangen, als eine kleine Einzelle. Und dann spalteten wir uns und vergrößerten uns, plötzlich war das Herz da, dann waren die Augen da, die Ohren da, die Organe. Auch die Menschheit hat irgendwo einen Anfang. Wo Gott sagte, lasst uns Menschen machen. Also irgendwie ist, jemand ist der Anfänger. Auch du kommst von irgendwo her. Du bist nicht vom Mond runtergekommen oder vom Mars oder von der Venus. Du bist in dieser Welt gezeugt worden vom Vater. Die Mutter hat dich ausgetragen. Die anderen haben dich erzogen, recht oder schlecht. Irgendjemand hat dich gelehrt, wie man mit Messer und Gabel isst. Irgendjemand hat was angefangen, was du dass aus dir was geworden ist. Irgendjemand gab dir Impulse. Irgendjemand hat dich inspiriert. Irgendjemand gab dir den ersten Anstoß, dass du läufst. Oder dich an die Hand genommen und dir die ersten Schritte gezeigt. Irgendjemand hat dir Sprechen und Schreiben gelehrt. Und kannst du dich noch erinnern, der erste Buchstabe, den du da gemalt hast, ich weiß noch P, ich hab irgendwie P gemalt, habe ich nur noch das ganze Blatt P, 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 P gemalt. Und dann habe ich erzählt, überall, ich kann schon schreiben, ich konnte nur P schreiben. Also ein Strich und dann so ein Kreis. du weißt noch, wie das ist. Und plötzlich, ich kann was. Und dann entwickelst du dich aus diesen Anfängen. Entwickelst du dich. Irgendwo fängst du an. Alles auf der Welt kommt irgendwie aus dem Nichts, auch das Nichts. Die physische Welt ist lediglich die eine Seite unserer Wirklichkeit, das, was wir sehen, was wir haben und nicht haben. Und dann ist die geistliche Welt, das Jenseits auf der anderen Seite. Und es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als was du in den Schulbüchern lesen kannst, als was die Leute erzählen. Wenn man das vor jemand erzählt hätte vor 100 Jahren, du, Fernsehbilder fliegen durch die Luft, Stimmen, wir brauchen nur ein Handy und einen Empfänger und schon können wir miteinander kommunizieren, mit der ganzen Welt unter Umständen. Du würdest sagen, das ist verrückt. Aber irgendjemand hatte die Idee. So, die unsichtbare Welt ist reeller als die sichtbare Welt. Was würden wir ohne der unsichtbaren Welt machen? Computer, also Satelliten, Funk und all diesen Dingen. Irgendwie greift die unsichtbare Welt das Jenseits in unsere Welt hinein und versucht es zu beeinflussen. Und wir sind sehr stark von der jenseitigen Welt beeinflusst. Nicht nur von Dämonen und nicht nur von Engeln und nicht nur von guten Geistern. Wir sind beeinflusst, ja, von Strömen, Schwingungen, Erdanziehungskraft. Du siehst diese großen Kräfte Gottes, siehst du gar nicht, aber die sind da. Strömung, Elektrizität. Die ist da, brauchst nur im Finger in eine Steckdose stecken und dann weißt du, ob Strom da ist oder nicht. Brauchst keinen Phasenprüfer. So, die unsichtbare Welt ist reell. Und dann sagst du, wie kann da Energie aus der Steckdose kommen? Weil du keine Ahnung hast. Du weißt nicht, du siehst ja keine Leitung, das ist alles unter Putz. Und wie kommt Energie? Und Gottes Wort ist Energie. Gott sprach und es geschah. Also das Verborgene ist da, ist reeller, als du denkst. Ich werde nie vergessen, meine Mutter, als sie tot war, habe ich einen Traum gehabt. Das war für mich eine Offenbarung. Die kommt zu mir und bringt eine ganze Bagage mit, praktisch ihre Angehörige wahrscheinlich. Und da sage ich, Mutti, wir haben nur 3 Zimmer. Du kannst nicht bei uns wohnen. Dann sagt er, mach kein Problem, hab kein Problem. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Und so ist auch das Leben. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Du hast manchmal komische Gefühle und fragst dich, was sind das für Gefühle? Eingriffe aus der unsichtbaren Welt. Jemand denkt an dich. Jemand betet für dich. Jemand verflucht dich. Und wenn du nicht in der richtigen Verfassung bist, kriegst du Gänsehaut. Geht's dir schlecht, bergab. Bist durcheinander, verwirrt. Oder du wirst gesegnet und sagst, also heute habe ich einen glücklichen Tag. Und du fragst dich, woher kommt das? Weil irgendjemand für dich betet. Und dich segnet und dich der Gnade Gottes anbefiehlt. Also die sichtbare und unsichtbare Welt ist so reell. Segen und Fluch sind so reell. Und wenn du den Willen Gottes tust, bist gesegnet. Tust es nicht, bist nicht gesegnet. Also sind Ansatzpunkte. Irgendwo sind diese Ansatzpunkte und ich möchte über diese Ansatzpunkte sprechen. Wenn die unsichtbare Welt, egal die gute und die schlechte, ich spreche jetzt für beides, einen Ansatzpunkt bekommt, dann greifen sie in unser Leben hinein, das Gute und das Schlechte. Wenn du dich dem Bösen öffnest, grantig, bitter, bist unversöhnlich, bist, greift das Böse in deinem Leben. Das ist so ein Ansatzpunkt für das Negative. Und wenn du dich ärgerst, wenn du ja negative Dinge in deinem Herzen hast, negative Gedanken hast, du ziehst die Dinge an. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, hat Hiob einmal gesagt. Also diese Dinge sind da. Auch das Gute, wenn du dankbar bist, wenn du dich freust und Gott lobst und preist und Gottes Wort liest. Und Gottes Wort ist auch ein Ansatzpunkt. Nimm die Bibel und schon spricht der liebe Gott zu dir. Schon offenbart er sich dir. So, diese Ansatzpunkte sind da und es hängt von uns ab, wem wir und für was wir uns öffnen. Weil irgendjemand diese Mächte, Gute und Schlechte, reinlässt, deshalb passiert auch etwas. Von nichts kommt nichts. Ich denke nur die großen Erfinder. Oft haben sie einen Traum gehabt, oft haben die nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht und irgendwann fiel der Groschen, der Funke. Irgendjemand fängt irgendwas an, hat eine Idee, schreibt ein Buch, erzählt etwas. Und meistens, wenn bestimmte Philosophien, Gedanken verbreitet werden, 70 Jahre danach, wird es Realität, also die nächste Generation. Irgendjemand hat etwas entwickelt, stellt sich zur Verfügung für bestimmte Gedankengänge, arbeitet im Geiste dran und entwickelt es und wie ein Virus. Einer muss nur ein Virus haben, krank sein, und schon verbreitet sich das. Das geht dann massenweise. Dann plötzlich sind alle erfasst davon. Du musst nur anfangen zu husten. Und schon husten 10 Leute. Sitzt mal in der U-Bahn und huste mal oder lache. Teste mal. Und du kannst anstecken, das Positive und das Negative. Irgendjemand hat eine Meinung und die verbreitet er. Eine Ansicht, ist von etwas überzeugt, hat eine Erkenntnis, eine Offenbarung, und irgendjemand muss es gewesen sein, denn von nichts kommt nichts. Irgendjemand macht was und schon passiert es. Wir Menschen sind Wesen des Geistes, ob wir glauben oder nicht. Du kannst nicht neutral bleiben in dieser Welt. Du färbst immer von deiner Umgebung ab, mit wem du zusammenkommst. Deshalb heißt es einmal in der Bibel, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Wenn du bei schlechten Menschen bist, wirst du schlechte Gedanken einfangen. Bist du bei guten Menschen, wirst du gute Gedanken und gute Sachen einfangen. Es kommt immer über unsere Gedanken. Der Teufel versucht und auch Gott versucht, Gedanken einzupflanzen. Also eigentlich dein Kopf ist der große Ansatzpunkt, wo Gott anfängt. Du hörst etwas, der Glaube kommt aus dem Hören. Also die Ohren. Und du lässt schon etwas, was du hörst, in deinen Kopf rein. Was du siehst, lässt du es in dein Herz rein. Sowohl das Gute wie das Schlechte. Du musst nur das Schlechte angucken und dann hast du perfekt. Irgendjemand stellt sich einer Idee zur Verfügung oder einer Sache und schon rollt sie. Irgendjemand fängt es an. Alles in uns und um uns und über uns und unter uns ist geistlicher Natur. Und du bist dieser Empfänger. Und in dir, ja, und natürlich bist du auch ein Sender gleichzeitig. Du bist ein Empfänger und ein Sender. Eigentlich sind wir Menschen die Übersetzer. Überträger bestimmter Gedanken, Ideen. Wir liefern die Informationen, wir kriegen sie von Gott, wenn wir mit Gott wandeln. Oder wenn wir okkult sind, es in der Esoterik sind, wir kriegen diese Gedanken vom Teufel. Und natürlich verbreiten wir und tun so, als ob. Wir sind die Täter, die das, was wir irgendwo aus der geistigen Welt empfangen, sichtbar machen, umsetzen, darstellen. So, wir spielen das Theater im Guten und in Schlechten. Die Frage ist, welche Rolle spiele ich in dieser Welt? Wir bekommen diese Ideen und dann senden wir es aus. Alle Ideen kommen aus der unsichtbaren Welt. Irgendjemand hat es gedacht. Irgendjemand hat es empfangen. Irgendjemand hat eine Offenbarung gehabt. Von wem und woher auch immer. So, egal was es ist, die Offenbarung kommt im Guten und im Schlechten. Gute Menschen kriegen gute Offenbarungen, schlechte Menschen kriegen schlechte Offenbarungen. Menschen, die mit Gott wandeln, kriegen göttliche Offenbarungen. Menschen, die nicht mit Gott wandeln, kriegen halt teuflische, dämonische Offenbarungen. Das sind Offenbarungen, die nicht von Gott kommen. Das ist also dämonisch. Dämonen, die haben keine Substanz. Das sind also Wesen ohne Rückhalt, ohne Rückendeckung. Das sind Dämonen. Und die versuchen uns dann Ideen in den Kopf zu setzen, die nichts bringen. So Leerlauf. Die Frage ist, mit wem und mit was fängst du an? Was ist so dein Gedanke? Von wem hast du diesen Gedanken? Gedanken sind Ansatzpunkte. Und du musst nur einen Namen nennen. Jesus. Und schon hast du einen Ansatzpunkt. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet werden. So steht es in der Heiligen Schrift. Oder genauso wie du anfangen kannst, kannst du auch aufhören. Und deshalb, wir sind in dieser Welt, dass wir das Böse stoppen, indem wir sagen, nein, danke, mache ich nicht mit. Ein Geschwätz, mache ich nicht mit. Du hörst und Papierkorb. Und dann kannst du negative Sachen stoppen. Natürlich, die geistigen Sachen sind so Selbstläufer, wie das Unkraut. Entwickelt sich von selbst. Aber du kannst auch das Unkraut jäten und sagen, raus, 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 raus. Ich will damit nichts zu tun haben, das ist Unkraut für mich. Du sagst es, was gut ist, was Weizen ist und was Unkraut ist. Sieht beides vielleicht sehr ähnlich aus. Also wir wollen hier heute auch logisch denken. Wenn jemand anfangen kann, so kann auch jemand auch aufhören. Und deshalb, wir sollen die frechen Mäuler, sagt die Bibel, die frechen Mäuler stopfen, indem wir sagen, will nicht hören. Oder du kannst sagen, wie bitte? Was war das und wie oft war das und wann war das und wieso war das und wer hat es gemacht? Und schon hast du eine Geschichte und die Leute erzählen es und du kannst sagen, nein, danke, ich will nicht wissen. Hilft mir nichts, hilft dem nichts, hilft den anderen nichts, hilft niemand. Also was ich heute sage, ist eigentlich so ein bisschen geheimnisvoll, denn unsere ganzen Inspirationen kommen aus der verborgenen Welt. Und wir haben den Schlüssel für den Himmel oder für die Hölle. Wir können den Himmel aufschließen und wir können die Hölle natürlich auch loslassen. Wir können Gerüchte verbreiten. Also, wir lassen rein oder wir verschließen uns. Kann es einen Ansatzpunkt oder Einfallstor geben oder auch nicht? Wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht vorsichtig genug bist und alles schluckst wie ein Staubsauger, einfach alles aufsaugen, dann wunderst du dich nachher, was so alles in der Tüte drin ist und im Herzen, im Leben eines Menschen. Weißt du, was bewusst gemacht wird? Das ist ausschlaggebend. Bewusst stoppen oder bewusst in die Welt setzen. Weißt du, die Leute machen es so raffiniert, bitte sag es niemand. Und wenn du denen sagst, sag es niemand, dann wollen sie, dass es überall erzählt wird. Also wir haben es in der Hand. Jemand hat etwas gewollt von dir und du wirst dann nachher nicht mehr fertig und sagst, wie konnte ich das in die Welt so setzen? Wenn du nicht aufpasst, die Dinge, egal das Gute wie das Schlechte, entwickeln eine Eigendynamik. Kannst du probieren, teste mal mit irgendeiner Sache. Die entwickeln sich weiter. Du kennst Post abschicken durch das Spiel, dann sagst dem Nachbarn ins Ohr, dann sagst du Bratkartoffeln, bei dem kommt dann nachher Bahnhof an. Oder umgekehrt. Also eine Eigendynamik, dann kommt was dazu und so weiter. Alles auf dieser Welt entwickelt sich automatisch. Irgendjemand gibt den Anstoß, pusht an. So, deshalb ist es so wichtig. Wer setzt was in diese Welt? Wem erlaube ich? Wem stelle ich mich zur Verfügung? Wessen Sprachrohr bin ich? Und die meisten Leute wissen nicht, dass sie ein Sprachrohr Satan sind. Die erzählen negative Sachen, plaudern und so weiter. Wir sollen Gott rühmen und von Gott sprechen, dann werden wir Gutes verbreiten, gute Informationen weiter. In der Bibel heißt es, das, was die Menschen tun oder was die Mächtigen beschließen, was im Reichstag beschlossen wird oder wo auch immer, das sollte man verschweigen. Die Taten Gottes soll man vom Dach pfeifen, steht in der Heiligen Schrift. Was Gott tut. Und die ersten Christen und Urchristen in Pfingsten, sie waren voll Heiligen Geistes. Und was kam daraus? Sie rühmten die großen Taten Gottes. Also du hast es in der Hand, welcher Geist aus dir spricht. Der Heilige Geist oder der Zungengeist, der Schnattergeist, der einfach nur Gerüchte verbreitet und erzählt und so weiter. Wenn wir nicht aufpassen, wuchert das Unkraut automatisch, dann musst du fürs Unkraut nicht sorgen, für das Böse musst du nicht sorgen, für das Negative musst du nicht sorgen. Da sorgen schon andere Geister und Mächte, da sorgt der Teufel dafür. Also, wenn du siehst, da ist Dunkelheit und Finsternis, zünde ein Licht an. Und das kleinste Licht ist größer als und stärker als die größte Dunkelheit. Also, pass auf, was ist in dir? Und aus einem Herzen kommt raus. Und was ist in deinem Herzen drin? Und was ist da reingekommen? Also dein Herz ist ein Ansatzpunkt. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst. Also das Herz spielt eine ganz große Rolle. In welcher Verfassung ist dein Herz heute Abend? Alles auf dieser Welt braucht einen Ansatzpunkt, ob Gott oder der Teufel, beide miteinander. Gott ist machtlos ohne dich und mich, ohne einen Ansatzpunkt. Gewiss, Gott kann einen Esel benutzen, das hat er auch gemacht schon irgendwo. Aber Gott will nicht lauter Esel und Hunde und Katzen benutzen. Gott will Menschen benutzen, die sprechen können. Alles auf dieser Welt braucht so einen Ansatzpunkt, das Gute oder das Schlechte, Glaube oder Unglaube, Gesundheit oder Krankheit, das Weizen oder Unkraut. Beides müssen irgendwie zutage oder kommen und sich kristallisieren und manifestieren. Es braucht immer ein Samenkorn. Jemand bringt die Sache ins Rollen. Muss. Und es hängt davon ab, wem wir uns zur Verfügung stellen. Gott benutzte ein gutes Wort und es wurde die Welt geschaffen, wie wir sie heute haben. Es werde Licht. Also ohne großes Tamtam, es werde Licht. Das waren die zwei, drei machtvolle Worte. Aber schlechte Worte können auch zerstören. Ich denke nur an Goebbels. Wollt ihr denn den totalen Krieg? Und natürlich die dummen Deutschen haben gerufen, ja. Und was haben wir gehabt? Den totalen Ruin. Also wir haben es in der Hand, was wir wollen und was wir sagen. Und gerade Hitler und manche andere Diktatoren, Tyrannen, die verstehen mit dem Wort, zu herrschen. Yes, we can. Und dann mobilisiert man die ganzen Massen. Yes, we can. Worte sind Mächte. Und deshalb musst du aufpassen auf die Worte, die du sprichst, die Worte, die du hörst, die Worte, die dein Ohr erreichen. Die können in dein Ohr kommen, aber die müssen nicht in dein Herz kommen. Achte ganz besonders auf deine Worte und die Worte, die da sind. Worte sind kreativ, die erzeugen das. Ist wie Samenkorn. In einem Wort steckt so viel Macht. Sprich, und es wird geschehen. Worte sind also Ansatzpunkte. Welche Worte hörst du? Das hängt auch, welche Predigt du hörst. Du kannst eine Predigt hören, wir sind alles arme, elende Sünder, wir kommen alle in die Hölle. Leute, macht euch bereit, schnallt euch an. Oder wir können eine Predigt hören, uns sind die Sünden vergeben, Christus ist für uns gestorben, es ist vollbracht. Diese Worte, es ist vollbracht, haben die Welt verändert. Oder geh hin, Jesus hat mit Worten Menschen geheilt. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Wenn du natürlich zerstörerische Worte hörst, negative Worte hörst, du bist nichts, du kannst nicht, aus dir wird nichts. Und kein Wunder, wenn aus dir nichts geworden ist. Eigentlich musst du nicht wundern, du musst dankbar sein, dass es wenigstens nichts geworden ist. Nur, weil Worte Mächte ist. Wir ziehen etwas durch Worte an. Worte sind geäußerte Gedanken, geäußerte Ideen oder Wirklichkeiten. Worte sind geäußerter Wille. Jemand äußert es, er will das. Fang an zu beten, und zwar laut zu beten. Du äußerst deinen Willen und das trägst du Gott vor. Und du wirst sehen, du rufst Dinge ins Dasein, die gar nicht da sind. Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 3, da steht es im Wort Gottes. Johannes macht es so einfach. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also du siehst, was mit dem Wort alles auf sich hat, mit dem Logos. Und dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also was du hier hast, ist alles durch das Wort entstanden. Jemand hat gesagt, wir wollen uns ein Haus bauen. Und dann, ja, wie machen wir das? Und dann kam zu diesem einen Wort das andere Wort. Ein Wort ergibt das andere Wort. Das ist Ansatzpunkt. Oder wir wollen heiraten und dann fragt der Vater, ja, wen willst du heiraten? Und dann, ja, ich habe da jemand oder... Und schon entsteht eine Geschichte, eine Biografie. Das Gute, das Göttliche muss immer ausgesprochen werden, so weil Gott auch aussprach. Weißt du, Gott hätte sich denken können, es wäre schön, wenn es Licht wäre. Es wäre schön, wenn die Welt wieder stehen würde, wenn alles in Ordnung wäre. Es nützt nichts, nur zu denken. Gedanken sind frei, Gedanken bringen eigentlich nicht viel. Die Gedanken müssen ausgesprochen werden. Es werde Licht. Die müssen ausgesprochen werden. Solange sie nicht ausgesprochen werden, und die müssen in einem Raum ausgesprochen werden, wo Gottes Gegenwart ist, wo Kraft ist, wo Glaube ist, es werde Licht. Was nicht ausgesprochen wird, das wird auch nicht. Was nicht ausgesprochen wird, wird auch nicht kommen. Kannst 100 Jahre warten, 1000 Jahre, eine Milliarde Jahre. Was nicht ausgesprochen wird, wird auch nicht realisiert. Denn was nicht ausgesprochen wird, das wird auch nicht erwünscht. Das brauchen wir auch nicht. So dringend, wie wir es nötig hätten. Was nicht ausgesprochen wird, das wollen wir auch gar nicht wirklich. Denn was du aussprichst, das ist dein Wille. Ich will, es werde Licht. Das werden wir auch nie zulassen, wenn wir nicht aussprechen. Aber wir aussprechen, plötzlich sind dann Interessenten da. Du, ich weiß, wie das läuft, wie man ein Haus baut oder wie man ein Auto kauft oder sonst was. Unser Glaube muss ausgesprochen werden. Deshalb ist das Bekenntnis des Glaubens so wichtig. So du mit dem Munde bekennst. Und wir Jesus Christus vor den Menschen bekennen. Du musst nur in der U-Bahn sitzen und sagen, Jesus! Du wirst verblüfft sein, was da passiert. Entweder kommst du in eine Klapsmühle. Oder bekehrt sich jemand. Irgendwas wird passieren. Du musst nur Jesus sprechen. Oder wenn du angefochten wirst oder angegriffen wirst oder Probleme hast, sprich den Namen Jesus aus und du wirst verblüfft sein, was für eine Macht der Name Jesus hat. Denn der Name Jesus ist nicht von Menschen erfunden, von der Maria oder vom Josef, sondern dieser Name Jesus ist von den Engeln verkündigt worden. Dieser Name kam von drüben. Die Engel haben gesagt, und du sollst ihn Jesus nennen. Hätte es genauso Moses nennen können oder irgendwie anders. Aber Jesus ist der Name. Und spricht den Namen Jesus aus und die Geister scheiden sich. Das ist also Der Ansatzpunkt, um Geister zu trennen, sagt Jesus, und die Geister, entweder kommen sie oder gehen sie. Der gute Geist oder der schlechte Geist, das hängt immer davon ab. Unser Glaube muss also ganz klar ausgesprochen werden. Du musst also überführt sein von diesen Dingen, du willst es wirklich, dann redest du auch davon, dann wünschst du und begehrst es und verlangst es. Und wir Menschen, wir müssen Worte aussprechen, das ist etwas Göttliches, was Gott uns gegeben hat. Wir sollen befehlen. Ein General, der nicht sagt, da oder links, rechts, geradeaus, wird niemand ihm folgen. Und dir wird auch niemand folgen in deinem Leben, solange du nicht aussprichst. Denn du bist ein General. Wir sind König, Priester und Prophet, haben wir in diesen Tagen betrachtet. Du hast Autorität, aber deine Autorität funktioniert erst, wenn du aussprichst. Der General sagt, auf, links, rechts. Er sagt er gar nicht. Er gibt das Kommando an und dann gibt er den Offizieren dann den Befehl, wie es weitergeht. Aber er muss aussprechen. Was nicht ausgesprochen wird, wird auch nicht werden. Ganz einfach. Kannst denken, kannst dir wünschen, so viel du willst. Es muss ausgesprochen werden. Deine Worte aktivieren die Dinge. Das ist der Ansatzpunkt. Viele Christen wundern sich, warum wird bei mir nichts. Du musst auch den Widerstand aussprechen. Nein, danke, bitte nehmen Sie das nach Hause oder gehen Sie fort damit. Ich will das nicht annehmen. Du musst auch abweisen. Mit deinen Worten weist du ab oder weist du an. Du bist der Ansatzpunkt für diese Welt, für deine Welt meine ich, deine nächste Umgebung. Du musst nur als Vater sagen, so Kinder, wir beten jetzt, Hände falten. Und zuerst wird vielleicht Rebellion sein, aber dann werden die Kinder das tun. Egal was es ist. Du kannst für deine Umgebung Gottes Einfluss bringen. Ich werde nie vergessen, als junger Christ, ich habe irgendwie eine Predigt gehört, man darf nicht fluchen. Und die Bayern fluchen ja wie verrückt, die können ja auch wirklich fluchen, sind Meister im Fluchen. Und wurde geflucht, also von, egal was da passiert, wurde immer an meiner Arbeitsstelle geflucht. Und dann sagte ich, du ab heute wird bei uns nicht mehr geflucht. Ich bin Christ geworden und ich fluche nicht. Und dann ist meinem Nachbar was ausgerutscht, oh, pst, ich darf nicht fluchen. Und die wussten, und nach gewisser Zeit wurde nicht mehr geflucht. Wir bringen Kultur oder wir erlauben, dass Unkultur herrscht. Wir haben das in der Hand, dass deine Umgebung sauber wird oder schmutzig wird. Du hast es in der Hand. Das willst du oder das willst du nicht. Und du sagst, nein, hier wird nicht geflucht, hier wird nicht Stallsprache gesprochen. Hier wird kultiviert gesprochen. Hier wird in neuen Sprachen gesprochen, neue Zungen. Verstehst du? Hier wird positiv geredet. Weißt du, so viele Leute, wenn du Leute nur zuhörst, ach, die Krankheit und was war die Krankheit und das funktioniert bei mir nicht und jenes funktioniert nicht und wir haben kein Geld und wir haben Komplexe, wir sind nichts und so weiter. Erlaube negatives Zeug in deiner Umgebung, du wirst mit negativ und überschüttet werden. Oder sag, nee, danke, uns geht schlecht zwar, das wissen wir auch, braucht uns niemand sagen. Aber, und dann verwendest du ein Aber und sagst, aber mit Gottes Hilfe geht's weiter. Und du wirst merken, wie sich das Blatt wendet. Heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir. Paulus und so weiter. Und schon geht die Geschichte weiter. Und dann 14 Tage nicht die Sonne gesehen, hat nicht groß darauf reagiert, ob die Sonne scheint oder nicht scheint. Aber heute Nacht ist der Engel des Herrn bei mir gestanden. Und was hat er dir gesagt? Und du siehst, wenn Gott zu einem geredet hat, dann kannst du erzählen, was da war. Heute Nacht ist der Engel des Herrn bei mir gewesen. Und Gott will einen Ansatzpunkt haben, damit er dich rettet, dein Haus rettet. Ich denke nur an die Geschichte der Kinder Israel. Ein Lamm für eine Familie. Das hat ausgereicht. Ein Gläubiger für eine Familie, für eine Sippe. Das reicht vollkommen aus. Da musst du gar nicht sorgen. Ja, da muss die ganze Familie gerettet werden. Wenn einer in einer Familie gerettet ist, wird die ganze Familie gerettet, ob du daran glaubst oder nicht. So wie das eine Lamm, das Blut des Lammes, über die Tiere gestrichen worden, egal wer da drin war, gläubig oder ungläubig, die wurden alle gerettet. Deshalb kam auch so viel Pöbelvolk mit, weil ein Lamm für einen Gläubigen ausgereicht hat. Und das Lamm wurde aufgegessen, bis auf die Knochen. Also wundere dich nicht, wenn du bis auf die Knochen abgenackt wirst von deinen Lieben und von dir nichts mehr übrig bleibt. Du bist das Lamm für deine Familie. Du bist der Ansatzpunkt für deine Familie. Durch dich kommt Gott zu dir nach Hause. Weißt du, du sitzt da auf dem Baum wie der Zachäus und hockst und willst Jesus sehen Und dann kommt der Herr Jesus zu dir und sagt, Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Und wir lesen nur vom Zachäus. Und es ist schlimm manchmal. Weißt du, die Bibel ist so frauenfeindlich. Wir lesen von Abraham, wir lesen von diesen Patriarchen. Aber wo sind die lieben Schwestern? Wo ist die Sarah? Wo ist die Rebekka? Wo ist die Rahel und Lea? Wo sind denn die? Die mussten kochen. Und die Frau Zachäus, die musste alles herrichten. Der Heiland kommt. Was glaubst du, der hat gleich Großputz veranstaltet, gleich angefangen, den Eintopf zu rühren? Jesus kommt. Der Zachäus natürlich, wenn ich jemanden betrogen habe, der macht nur seine Sprüche. Aber die liebe Frau Zachäus. So, du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ein Gläubiger für die ganze Familie. So, also wenn einer glaubt, der steckt andere an. Es kann also nicht ausbleiben, dass du nicht deine Familie ansteckst, wenn die sehen, wie der glaubt, wie der lebt, wie der sich verhält, was er sonntags macht, wo der hingeht und wie der dann von der Kirche nach Hause kommt oder vom Gottesdienst nach Hause kommt und erzählt, stellt mal vor, was der Pfarrer heute gesagt hat. Und dann erzählst du zu Hause, was du in der Kirche gehört hast oder nicht gehört hast. Und dann nach Hause kommst und in deine Bibel weiter studierst, ist es wirklich so, wie der das gesagt hat? Du und dein Haus, du bist das Einfallstor für deine Familie, für deine Sippe, für deine Verwandtschaft. Und Gott muss an dir ein Wunder tun. Und wenn Gott an dir ein Wunder vollbringen kann und dich heilen zum Beispiel, da kommen andere und fragen, wie ist das passiert? So wie Lazarus, als er auferweckt wurde, da kamen die Juden und fragten, wie ist das passiert? Lazarus war damals in Bethanien so das Einfallstor für den Herrn Jesus. Jesus hat das Wunder vollbracht, aber die Leute wollten nichts von Jesus wissen. Lazarus, wie war das jetzt genau? Und du kannst die Leute abstoßen für Gott oder anziehen für Gott. Es liegt an dir. Und wenn du von Gott begeistert bist, wenn Gott an dir etwas vollbracht hat, dann bist du anziehend für Gott und anziehend für die Menschen, die wollen noch mehr davon wissen. So, du bist das Einfallstor für Gott in deine Sippe, deine Familie oder was es auch immer ist. Mit dir fängt Gott ein Programm an. Da kommt diese Lawine ins Rollen. Und dafür bist du angelegt. Da muss mit dir nur etwas passieren. Und schon ist was los. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Wenn du dich richtig bekehrst, dann ist bei euch zu Hause entweder der Himmel oder die Hölle los. Und vielleicht beides. Und dann schlagen die Wellen zusammen. Wenn du in Skagerrak in Dänemark mal gewesen bist, da wo die Ostsee und Nordsee zusammenkommen, da schlagen die Wellen zusammen, da geht alles hoch. Wenn du voll Heiligen Geistes bist und mit Jesus lebst, stehst du in Skagerrak und da kommt Ost und Nordsee zusammen und dann gehen die Wellen hoch. Und bei vielen Christen, wenn sie so anfangen im Glauben, da geht zu Hause die Welle, da gehen die Wellen hoch, da wird diskutiert. Glaubst du das wirklich, was in der Bibel drin steht und so weiter? Und dann musst du Bibelstudium machen, damit du das bezeugen kannst und musst vielleicht auch ehrlich sein und sagen, ich weiß noch nicht, ich muss noch mal nachgucken und du musst nachfragen. Also so viele Christen, und weißt du, viele Leute blamieren Jesus. Ich weiß alles, der Heilige Geist sagt mir alles. Der sagt mir nicht alles. Ich muss den Heiligen Geist bitten, lehre mich und erkläre mir und ich muss reif werden. Das kann ich dir heute noch nicht sagen, vielleicht morgen kann ich das dir sagen, wie es weitergeht. So, aber du bist das Einfallstor, der Ansatzpunkt. Ein nächster Ansatzpunkt sind deine Sinne, deine Augen, Ohren, dein Gefühl, ganz besonders dein Unterbewusstsein. Die meisten reden darüber nicht, weil sie keine Ahnung darüber haben, die wissen gar nicht, was Unterbewusstsein ist. Aber Gott redet zu deinem Unterbewusstsein. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, meinem inneren Zeugnis. Plötzlich weiß ich, das ist richtig oder das ist falsch. Und ich weiß gar nicht wie. Dein Gewissen ist so ein Einfallstor. Stell dir mal vor, du kriegst plötzlich schlechtes Gewissen. Niemand hat dir gesagt, das ist verkehrt. Aber du spürst von deinem Inneren, das ist nicht richtig. Und du kannst natürlich dein Gewissen töten auch. Das ist auch eine andere Möglichkeit. So, wenn du geheilt werden willst, musst du dich mit geistlichen Augen betrachten, mit unsichtbaren Augen aus dem Jenseits, verborgenen Augen. Du hast noch verborgene Augen. Du hast die Augen, die du jetzt im Kopf trägst und die Augen, die du im Herzen trägst. In der Bibel heißt es, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hören Ohren hören sie nicht. Also es gibt zwei Paar Arten von Augen und Ohren. Und deshalb, die unsichtbare Welt, dieses Unterbewusste, müssen wir auch sehen können. Wir müssen sehen, ich bin geheilt. Oder hören, was Gott uns sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Stell dir mal vor, der Herr Jesus hat die Leute nicht geheilt, keinen einzigen. Also ich wüsste niemanden, den Jesus geheilt hätte. Wenn ich so die Evangelien lese, und wir sind jetzt in unserer Bibelschule bereits oder Gemeindebibelschule schon ziemlich durch in den Evangelien, er hat niemand geheilt. Er hat nur gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und dann hat er gesagt, nimm dein Bett und geh nach Hause. Er hat keine Hände aufgelegt, gar nichts. Nimm dein Bett, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Die Worte Gottes heilen uns. Wenn du die Worte Gottes liest, wenn die lebendig werden, und solange du nicht siehst und nichts hörst, bleibst du im Bett liegen. Solange du nicht die Stimme Gottes vernimmst, dann beschäftige dich mit Gesundbitterei oder mit Medizin oder was sonst auch alles, mit Therapien. Wenn du nicht siehst, ich bin geheilt im Geist. Ich bin frei im Geist. Und wenn du das nicht siehst, dann kann dir kein Arzt und keine Therapie helfen. Nicht einmal die beste Medizin. Dein Inneres ist ein Ansatzpunkt für Wunder, für Lösungen, für Siege, für Durchbrüche. Ja, mit meinem Gott kann ich. Ich sehe, bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch das, was für mich unmöglich ist. Alles, was passiert, passiert zuerst einmal im Kopf. Also dieser Blechkasten. Das ist so ein Einfallstor für Gott. Dein Computer. Weißt du, alles, was passiert, passiert zuerst in dir. Im Geist, in Gedanken, in der Vorstellung. Und wenn das hier nicht drin passiert, kann es nicht passieren. Und solange das nicht passiert, brauchst du gar nicht beten. Du musst nur bitten, Herr, zeige mir, öffne meine Augen, öffne meine Ohren, dass ich sehe deine Wunder, deine Möglichkeiten. Denn uns werden oft die Augen gehalten vom Teufel und die Ohren verstopft. Deshalb hat Jesus so viel Taube und Blinde und Lahme geheilt, weil ihre Augen vom Satan gehalten worden sind. Und Satan versucht, die Kanäle zu verstopfen. Und wenn nichts kommt, wenn du nichts erfährst, wenn du nichts siehst, wenn du nichts erlebst, wirst du auch nichts bekommen. Also du kannst dich nicht immer auf deine leiblichen Augen verlassen. Die sind sehr begrenzt. Du siehst nur das, was vor der Nase ist. Siehst nur Probleme, nur Schwierigkeiten, nur unmöglich. Deine leiblichen Augen sehen keine Lösung. Aber die inneren Augen, die Geistesaugen, die Augen des Glaubens, die sehen, wie Berge ins Meer versinken, wie das Meer sich teilt, wie du durch die Wüste gehst und alles grünt und blüht und Manna jeden Tag regnet und Wachteln kommen. Du musst anfangen, andere Augen zu gebrauchen als die natürlichen. Du brauchst eine Brille, geistliche Brille. Und nicht Scheuklappen, sondern eine geistliche Brille. Das innere Auge muss dir geöffnet werden. Die innere Stimme muss freigesetzt werden. Dass du plötzlich hörst, so spricht der Herr. Dass du, das, was wir jetzt diese Tage gehört haben, über das Prophetentum. Weißt du, jeder von uns sollte ein Prophet sein. Prophetische Gedanken haben, prophetische Gebete, prophetische Gesänge, prophetische Worte hören in seinem Herzen. Dein inneres Leben. Wenn das innere Leben stimmt, fängt an, auch dein Leben stimmen zu werden. Du musst also anfangen, mit den geistlichen Augen durch deinen Horizont zu sehen, darüber hinaus über den Tellerrand, über Kirchenmauern. Du musst weitersehen, was kann Gott alles tun, was ist für Gott alles möglich. Die Dinge, die du mit den übernatürlichen Augen siehst, die werden auch geschehen. Denn das sind die Augen, die Gott dir eigentlich geben wollte, die dann der Teufel vermasselt hat, die Menschen geblendet hat, schön anzugucken. Und dann ist der Mensch blind geworden und sieht nicht mehr das, was Gott wirklich geben möchte und Gott schaffen möchte. Und erst wenn du deine inneren Augen aufmachst und die geöffnet werden, und Jesus, während das Brot in Emmaus brach, gingen ihnen die Augen auf und sie sahen, das war doch der Herr. Und du siehst plötzlich auf Schritt und Tritt, dass Jesus bei dir ist, dass Jesus mit dir ist. Das ist so das Einfallstor für den Herrn. Du kannst die beste Bibelstunde besuchen, du kannst die beste Gemeinde besuchen, und deine Augen und Ohren werden gehalten. Wovon redet der Mann? Was will er denn eigentlich? Du verstehst nichts. Das ist alles nur irgend so chinesische Worte, böhmische Wälder. Du kriegst also gar nichts mit. Aber wenn deine Augen geöffnet werden, Jesus brach das Brot. Das Abendmahl kann so ein Einfallstor sein. Plötzlich, und was ist Abendmahl? Gedächtnismahl. Du denkst an Golgatha, du denkst an das vollbrachte Werk, du denkst an das Kreuz, du denkst an das vergossene Blut. Plötzlich Golgatha öffnet dir die Sicht für deine Erlösung. Es ist vollbracht. Und das ist das Geheimnis vom Abendmahl. Es ist vollbracht. Du musst nichts mehr tun, als nur aufnehmen und zu empfangen. Und erst wenn du so ein vollkommenes Bild geöffnet oder mitgeteilt vom Herrn, so eine Offenbarung erlebst, dann bekommst du erst die Wünsche und sagst, genau das ist, was ich will. Dann siehst du nicht mehr eingeschränkt oder beschränkt, sondern du siehst uneingeschränkt. Also die Weite siehst du plötzlich. Dann siehst du, was du normal nicht siehst. Bei meinem Gott ist alles möglich. Alles möglich. Dann fasst du, was du normal nicht fassen kannst, was dir normal niemand erklären kann. Du siehst Möglichkeiten. Du hast plötzlich ein anderes Bild von dir selber, wenn deine Augen geöffnet werden. Aber zuerst musst du vielleicht blind werden, wie Saul von Tarsus, blind von diesem ganzen Judaismus, von dem ganzen religiösen Zeugs. Und du musst frei werden. Und es muss von deinen Augen wie Schuppen fallen durch den Heiligen Geist. Und das siehst du plötzlich ein total anderes Jesus. Nicht mehr den du verfolgst, sondern den du nachfolgst. Total anderen Jesus. Du brauchst andere Augen. Das ist alles. Deine Augen ist der Ansatzpunkt. Was du siehst, wie arbeitet die Werbeindustrie, das müssen sie haben. Und das brauchen sie. Und dann siehst du da x-mal im Fernsehen und überall die Chips und dann denkst du, Mensch, beim nächsten Einkauf muss in die Sache in den Korb. Durchsehen. Wir werden verführt durch Sehen. Satan zeigte alle Reiche dieser Welt. Wir werden verführt durch Sehen. Und deshalb, du musst das sehen, was Gott will, dass du siehst. Und das hören, was Gott will, dass du hörst. Mit den Augen, mit deinen Augen, so lieb wie sie sind und so schön blau wie sie sind auch oder wie auch immer, siehst du nicht das Richtige. Du siehst nur das Ende, den Ruin, es geht nicht mehr, es gibt keinen Fortschritt mehr, alles stagniert. Du siehst nur bis zur nächsten Krümmung, bis die Welt dann untergeht irgendwo. Du brauchst ein anderes Sehen, das göttliche Sehen. Du brauchst die Augen des Glaubens. Und das ist der Ansatzpunkt. So spricht das Wort Gottes. Du brauchst die Augen Gottes. Viele Christen haben nur Schneckenaugen. Schneckenaugen, eine Schnecke, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, wenn sie ein Blatt sieht, die Schnecke braucht 3 Sekunden, bis sie das Blatt so registriert und merkt. Und wenn du das Blatt wegnimmst, dann, sie hat das Blatt gesehen und bis sie das registriert hat, ist alles schon vorbei. Wenn sie am Blatt ist, da ist nichts mehr da, sieht nur noch die Leere. Und viele Christen sind so. Wir brauchen Augen eines Adlers. Augen wie Feuerflammen. Mit den Augen Gottes sehen. Und das, mit den Augen Gottes siehst du in Bruchteilen von Sekunden. Deine Augen müssen geschärft werden. Öffne mir die Augen, öffne mir die Ohren. So beten die Menschen der Bibel. Dass du in Bruchteilen von Sekunden siehst. In der Bibel heißt es, ehe sie rufen, will ich antworten. Das heißt, Gott hat ganz anderen Zeitbegriff. Weißt du, weil die Schnecke in 3 Sekunden, das ist alles, bis es dann soweit ist, ist schon aufgefressen oder weggefallen, das Blatt. Aber hier, noch ehe sie rufen, verstehst du, ist noch gar nichts da. Gott sieht schon im Voraus. Das ist also diese Sichtweise Gottes in Lichtgeschwindigkeit. Im Glauben und im Geist ist alles viel rasanter. Nicht nur interessanter, sondern auch rasanter. Noch ehe sie sehen, ist alles vorbei. Du siehst die Probleme, aber du hast gar nicht so schnell hingucken können, wie die Dinge sind vorbeigezogen an dir. Wenn deine Augen geöffnet werden von Gott her, und du brauchst geöffnete Augen in deinem Problemfeld, wo du bist, Herr, wir sind bedrängt, wir sind bald verloren, wir haben nichts, wir sind nichts und so weiter, dann sagt der Prophet, Herr, öffne dem Jungen da die Augen, dass er nicht so verzweifelt und so verzagt in der Bibel. Und lass ihn sehen, dass wir sind vielleicht nur 3. Vater, Sohn und Heiliger Geist und ich der 4. Wir sind nur eine Handvoll. Aber Herr, öffne ihm die Augen. Und weißt du, der Herr öffnet ihm die Augen. Was sieht er? Ein Berg voll feuriger Rossen. Dass er gar nicht allein ist. Sondern wenn du mit den Augen Gottes dein Leben siehst, siehst du dich immer in Mehrzahl. Umgeben von einem Berg voll feuriger Rossen mit MPs. Oder was auch immer, Kanonen. Aber wir sehen immer nur die Schwierigkeiten. das, was vor der Nase ist. Wir sind nur so ein paar Mannequins, was sind es? Aber der Herr sagt, du kleine Herde, des Vaters wohlgefallen ist, euch das Reich zu geben. Wenn du im Geist und im Glauben die Dinge siehst, siehst du, das ist alles schon geschehen. Der Tisch ist gedeckt im Angesicht meiner Feinde. Noch bevor die Feinde auftreten, ist schon alles perfekt, alles vollendet, alles vollbracht. Gott braucht nur einen Ansatzpunkt, deine Augen. Und das bisschen, was du hast, er braucht nur das bisschen, er braucht nicht viel. Das Wenige. Weißt du, wir denken, ja, Gott braucht eine Million, dann kann er das Reich, sein Reich aufbauen. Nein, Gott braucht nur ein bisschen, einen Ansatzpunkt. Ein Prophet kommt einmal zu einer Witwe, die ist in Not, hat Schulden, kann ihre nur in roten Zahlen einfach, die Hypothek kann sie nicht bezahlen, die Hypothek kann sie nicht bezahlen, alles kann sie nicht bezahlen. Und jetzt kommt der Gerichtsvollzieher, der steht vor der Tür und will die beiden Buben als Leibeigene nehmen. Dann fragt der Prophet, was hast du zu Hause? Ja, deine Magd hat nur ein bisschen Öl, das ist alles ausreichend. Für Gott ist dieses bisschen Öl ausreichend. Das Wenige, was du hast, ist bei Gott ausreichend. Du musst nur Gott das zur Verfügung stellen. Wir denken, wir müssen eine Masse haben. Wir müssen einen Öltanker haben. Dann könnten wir vielleicht das bezahlen. Aber Gott sagt, dieses bisschen Öl. Und dann sagt der Prophet, hör mal, liebe Frau, geh und sammle leere Gefäße und der nicht wenige. Und dann geh in die Kammer, schließ die Tür zu und füll die. Und dann bezahl mit diesem Geld deine Rechnung und vom Rest kannst du leben. Gott braucht einen Ansatzpunkt. Oder nächstes Mal kommt der Prophet woanders zu einer Witwe. Weißt du, die Witwen haben Probleme. Sind alleinstehend, haben keinen Helfer. Und Gott will ihr Helfer sein. Aber die müssen auch bereit sein, mit Gott zusammenzuarbeiten. Und das ist also die Voraussetzung. Und dann kommt dieser Prophet zu einer Witwe, die selbst die Henkersmahlzeit zubereiten will. Und dann kommt der Prophet und sagt, back mir auch ein Brot. Oder was machst du da? Ich sammle Holz und so weiter. Und ich will die letzte Mahlzeit mir machen, für mich und meinen Buben. Dann sagt er, back einen Kuchen und bring mir. Das war der Ansatzpunkt, dass sie 18 Monate Brot, die Fülle hatte, dass ihr Brotkorb nie ausging. Ein andermal, Jesus predigt bei Tausenden oder vor Tausenden. Und dann sagt er, ich kann die Leute nicht nach Hause schicken. Den knurrt überall der Magen. Also das knurrt da die ganze Gegend. Also so kann ich meine Leute nicht nach Hause schicken, knurrend. Und dann sagt er, Philippus und die Brüder, die anderen Diakone, was ihr dabei seid, gebt ihnen zu essen. Aber dann sagen sie, wir haben nur so und so viel in der Kasse. Was ist das für so viele? Du denkst, was ist das für so viele, für deine Situation? Du begrenzt dich. Gott will unbegrenzt werden. Deshalb mein Tipp heute, begrenze deinen Gott nicht. Gott kann das Wenige nehmen, das du hast und viel draus machen. Und dann finden sie letztendlich so einen kleinen Jungen, der so Vesper, Mahlzeit oder Mittagessen mitgenommen hat von seiner Mama. Und dann bringen sie diese 5 Brötchen und die 2 Fische zum Herrn Jesus. Und dann sagt doch einer der Apostel, guck mal, wie ungläubig die Apostel sind, was ist das für so viele? 5 Brötchen und 2 Fische. Ein Ansatzpunkt, das reicht vollkommen. 5 Brötchen und 2 Fische reichen aus, um 5000 Männer zu speisen, Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet. Du siehst also, Gott braucht nur einen Ansatzpunkt. Nur irgendjemand, der die Lawine ins Rollen bringt. Nur jemand, der sich Gott zur Verfügung stellt. Wenn irgendeiner sich Gott zur Verfügung stellt, ist der Himmel los. So wie auf der anderen Seite die Hölle los sein kann. So ist der Himmel los. Wir setzen den Himmel frei, indem wir uns Gott zur Verfügung stellen, diese 2 Fische und die 5 Brötchen nicht für uns verschmatzen, sondern weitergeben. Gott braucht immer etwas, der sich von ihm gebrauchen lässt. Und sobald wir uns Gott zur Verfügung stellen, passiert was nacheinander. Und ja, aber jeder muss das für sich selber tun. Bei mir passiert nichts. Stell dich Gott mal zur Verfügung. Niemand kann für den anderen was tun, was er persönlich tun muss. Und es gibt eine Sache, die wir persönlich tun müssen. Es muss von mir ausgehen. Ich kann mich so viel beten, wie ich will, gesund beten lassen. Also ich werde nicht gesund, es sei denn, ich will gesund werden. Und ich merke, ich muss gesund werden. Mir geht es nicht anders. In der Bibel heißt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich muss Jesus aufnehmen. Ich kann nicht sagen, mein Sohn muss Jesus aufnehmen oder meine Frau oder meine Enkel. Nein, ich muss Jesus aufnehmen. Ich muss an Jesus glauben, dann wird werde ich und mein ganzes Haus selig. Nicht, dass die anderen mal glauben oder meine Oma muss glauben. Nein, ich. Es ist etwas Höchstpersönliches. Ich bin der Ansatzpunkt. Ich bin der Schlüssel für die Veränderung in meiner Umgebung. Der Wille Gottes geschieht durch dich und mich, durch jeden Einzelnen. Ich muss die Tür sein. Nicht nur Jesus ist die Tür. Das ist klar. Aber ich muss durch diese Tür durchgehen und dann rauskommen und wieder sagen, Leute, dort ist sehr gut beim Heiland. Dort müsst ihr hin. Ich habe den Schlüssel, um himmlische Zustände zu schaffen oder nicht. Und deshalb hat Jesus seinen Jüngern die Himmelreichsschlüssel gegeben. Jeder Einzelne hat so einen Schlüssel in der Hand, des Himmelreichs, und muss nur das Himmelreich aufschließen. Du bist also der Ansatzpunkt, der Ansager für das Leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Eigentlich solltest du sagen, ich lebe und mit mir wird auch meine Familie leben. Ich lebe und meine Angehörigen werden leben. Ich bin der Schlüssel. Du sagst ja, das ist frevelhaft und gottlästerlich, denn nur Gott. Aber Gott will in dir leben. Und solange Gott in dir lebt, kann was passieren. Und wenn er das nicht kann, kann durch dich nichts passieren. Denn wir lassen Gott rein oder nicht. Du bist dieser Programmleiter deines Lebens, der alles so, alle Dinge geschehen lässt. Du sagst, was passieren muss. Du sagst, jetzt kommt die Einleitung, jetzt kommt der Hauptteil. Du bestimmst, was auf deinem Lebensprogramm, auf deinem Lebensplan kommt, deinem Lebenslauf geschieht. Du rufst die Dinge auf. Du sagst jetzt, der gibt Zeugnis, der macht das, so wie ich das in der Gemeinde mache. Der macht jenes. Wir teilen ein, was mit uns passiert oder um uns herum passiert. Aber die Idee muss von Gott kommen. Und du musst wissen, wo du dich befindest und wer du bist. Und solange du nicht weißt, dass du König, Priester und Prophet bist, durch Hampelmänner passiert nichts. Auch geistliche Hampelmänner. Und es gibt so viele, die nur Mitläufer sind, nur dabei sind. Aber Gott hat uns berufen, nicht Schwanz zu sein, sondern Kopf zu sein. Das ist unsere göttliche Berufung. Du hast die Hebel in der Hand. Du kannst jederzeit, wenn du nicht willst, einfach den Hebel umlegen, aus. Und alle sitzen im Dunkeln. Du kannst sagen, das ist genug, wir machen Schluss für heute. Lass uns aufstehen, wir gehen nach Hause. Du hast es in der Hand. Als Programmleiter. Du schaffst die Grundlage. Und alles ist möglich, wenn du auf der Ebene des Geistes, des Glaubens, des Gottes bist, der Kraft Gottes bist, Gott hingegeben bist, dich Gott ausgeliefert hast, Gott durch dich wirken kann. Du bist dann die Autorität in dieser Welt. Gott hat keine Autorität in dieser Welt außer dich und mich. Wie bitte? Ja, Gott ist allmächtig, aber er hat sich begrenzt auf seine Diener. Er tut nichts, ohne vorher seinen Dienern anzukündigen. Amos 3, Vers 7. Und der erste große Ansatzpunkt für uns Menschen ist unsere Bekehrung, die Umkehr zu Gott, die Hinwendung zu Gott. Das ist der erste große Ansatzpunkt. In dem Augenblick, wo du dich bekehrst, gehst du nicht mehr weg von Gott, sondern hin zu Gott. Du arbeitest nicht gegen Gott, sondern für Gott plötzlich. Und plötzlich arbeitet Gott mit dir zusammen. Unbekehrte können diese göttliche Kraft nicht erkennen, nicht erfassen. Die sagen, wovon spricht er denn? Denn Jesus sagt zum Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht erfassen. Also du begreifst von diesen göttlichen Dingen, wovon ich heute Abend spreche, von dieser Kraft des Himmels nichts, es sei denn, du bist wiedergeboren. Nur der wiedergeborene Mensch merkt etwas, wie Gott durch einen arbeitet. Denn er ist nicht mehr der Mensch, der hier auf der Straße läuft, sondern der Mensch, durch den Gott wirkt, durch den Gott arbeitet jetzt. Wiedergeburt ist so ein großer Ansatzpunkt, eine Öffnung für das Reich Gottes. Lass mich ein paar so Ansatzpunkte, wie Gott in unser Leben kommt, wie Gott in unserem Leben wirkt. Die Taufe ist etwas ganz Wichtiges. Die Taufe ist auch so ein Ansatzpunkt. Wenn du biblisch getauft worden bist durch Untertauchen, du kannst sagen, ich gehöre nicht mehr dieser Welt, ich habe meinen Herrn gewechselt, ich bin ein Kind Gottes. Herrschaftswechsel, das ist die Taufe. Geistestaufe ist ein Ansatzpunkt. Weißt du, die Leute in Ephesus, Apostelgeschichte 19, wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Und als der Geist Gottes kam über sie, sie sprachen in neuen Sprachen und das Wort Gottes breitete sich aus. Plötzlich lief etwas. Natürlich haben sie Jesus angenommen und an Jesus geglaubt. Da war ein Ansatzpunkt. Wenn Gott ansetzt in deinem Leben, passiert etwas. Weißt du, was sie als erstes gemacht haben? Sie haben einen ganzen Berg Bücher zusammengebracht und die ganzen Zauberbücher und Fetische und Tabletten und dummes Zeug, was sie da alles geschluckt und gesalbt haben, verbrannt, die ganzen Auszeichnungen und Orden und die ganzen Gürtel, welche auch immer, was sie da errungen haben. Sie haben das ganze Zauberzeug verbrannt. Und dann hat sich das Wort Gottes ausgebreitet, nachdem sie einen Schlussstrich gezogen haben unter ihre Vergangenheit. Aber das mussten sie tun. Gott wird nicht zu dir nach Hause kommen und deinen Bücherschrank ausräumen und die Zauberbücher verbrennen. Du musst selbst die Zauberbücher aus dem Regal holen und du musst selbst die Zauberbücher in den Ofen stecken. Und ich musste mal irgendwo unterwegs mal das 6. und 7. Buch Moses, jemand wollte, ich soll dabei sein und das verbrennen. Du, und ich habe gemerkt, das Zeug brennt nicht. Bis ich dann zerrissen habe. Und man muss die Seiten zerreißen. Bei Bücherverbrennung habe ich eines gelernt, man muss die Seiten zerreißen. Bücher brennen nicht. Auch die Bibel wird nicht brennen. Du musst zerreißen und dann brennt es. Und so diese Zauberbücher, dann haben wir gebetet zuerst, Satan im Namen Jesu und so weiter. Das Feuer ist ausgegangen. Bis wir gelernt haben, zerreißen muss man die. Also, aber das müssen wir tun. Und ich habe gesagt, Bruder, ich habe das Buch nicht gekauft, es ist nicht mein Buch, es ist dein Buch. Du musst es zerreißen im Namen Jesu und du musst in den Ofen stecken. Und ich mache meine Hände nicht schmutzig für dich. Und natürlich, da muss ich schön brav da, Seite für Seite in den Ofen stecken. Es war so Badeofen. Und das Zunder, das Zeug hat gebrannt. Aber er muss es tun. Er muss es wegschmeißen. Er muss es aufgeben. Niemand kann für dich die Dinge tun, die du tun sollst. Du bist das Einfallstor Gottes in deinem Leben. Du musst dich taufen lassen. Handauflegung ist ein anderer Ansatzpunkt. Wenn du von Gott etwas haben willst, und die Apostel legten die Hände auf, und es gab noch viel mehr. Die Apostel waren richtig amerikanisch. Da hat Petrus gesagt, so, ich kann euch nicht allen die Hände auflegen, legt euch hin, und mein Schatten, wenn der auf euch fallen wird, ihr seid gesund. Also der Schatten war sogar ein Berührungspunkt. Oder beim Paulus, der hat sein Taschentuch genommen, sein Schweißtuch genommen, hat sich abgewischt und die Kraft, die im Schweißtuch war, die Kraft hat er gesagt, nehmt und legt es auf die Kranke und es wird besser werden. Apostelgeschichte 19. Du siehst also, Gott braucht einen Ansatzpunkt, damit er wirkt. Es braucht etwas von geheiligten Menschen, gesalbten Menschen, etwas, das etwas fließt. Und die Bibel sagt, wer an mich glaubt, sagt Jesus, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Von uns, wenn du glaubst. Wenn du nicht glaubst, dann wird nichts rauskommen. Also Ströme lebendigen Wassers. Gott braucht immer so einen Ansatzpunkt, um in deinem Leben oder im Leben anderer zu wirken. Es braucht ein Lamm für die Familie. Es braucht Menschen, die Gott dienen, die Gott bezeugen, die segnen, die segnende Hände auf jemand legen, eine Sache segnen. Jede Kraft braucht einen Übertragungspunkt, damit die Kraft funktioniert. So Zahnrad oder Keilriemen braucht etwas als Kontaktpunkt zur Kraftübertragung. Und so ist auch die Kraft Gottes. Braucht die Steckdose, um damit Kraft zu dir kommt. Es gibt sichtbare und unsichtbare Berührungen. Und das Gebet ist so ein Berührungspunkt, wo dann auch was rüberkommt. Fang an zu beten und der Himmel berührt dich. Fang an zu beten, die Sprache, unsere Stimme, unser Gedanke oder unser Gefühl. Herr, berühre mich. Ich will deine Nähe spüren, deine Gegenwart. In der Bibel gab es diese blutflüssige Frau. Wir kennen diese Geschichte. Und sie hat sich ausgemalt. Wenn ich könnte, wenn ich könnte, wenn ich könnte, wenn ich könnte den Rabbi Jesus von Nazareth berühren, wenn ich nur die Quaste, den Rockzipfel oder den Gebetsmantel berühren könnte, wenn ich ihn berühren könnte, ich werde gesund. Aber das sind lauter Pharisäer und lauter Rabbis da und lauter Aposteln da, die stehen alle rum. Ich komme nicht durch und eine Frau hat in einer Männergesellschaft nichts zu suchen. Es ist ein Verbrechen, wenn ich jetzt in ihre Mitte komme und einfach da immer einen Rockzipfel fasse. Aber sie sagt, wenn ich könnte. Die war geheilt noch bevor sie geheilt wurde. Und wir werden geheilt, bevor wir geheilt werden. Wenn ich könnte. Wenn ich könnte. Und irgendwie sagte ich, es ist vollkommen egal. Zack, hat sie Jesus am Rockzipfel gehabt. Und die war gesund. Was heißt, Jesus, dann dreht sich Jesus plötzlich um, hier hat mich jemand besonders berührt. Weißt du, nur Jesus berühren, da passiert nichts. Aber es muss eine besondere Berührung sein. Jemand muss im Geist zu Jesus kommen und sagen, wenn ich könnte. Und dann ist der Schalter eingeschaltet. Dann fließt es und läuft es und funktioniert es, wenn ich könnte. Und die Frau wurde geheilt. Und Jesus sagt, wer hat mich angerührt? Hier ist irgendjemand, der mich besonders angerührt hat. Und die Frau wusste, das war was Besonderes. Also, wenn ich könnte. Unsere Erwartungen sollen den Herrn berühren. Wir müssen also so weit, so verdichtet, so komprimiert sein. Wenn ich könnte, dann passiert es. Unser Verstand ist das Werkzeug, damit wir Gott berühren. Auch das. Oft ist nur Verstand. Der Heilige Geist braucht immer ein Flussbett. Natürlich kann es eine Überschwemmung geben, aber das verläuft sich. Der Segen Gottes kann überall kommen, aber damit es richtig läuft, braucht es einen Kanal, ein Flussbett. Und wir sollten dem Heiligen Geist ein Flussbett in unserem Leben geben. Der Name Jesus, habe ich schon vorhin gesagt, der Name überhaupt. Paulus wissen wir, Jesus wissen wir, kennen wir, wer seid ihr? Also der Name Jesus ist ein Schlüssel. Du hast es in der Hand. Durch Berührung, durch Handauflegung, dass du einfach, dass der Heilige Geist deinem Geist Zeugnis gibt, flüssig in deinem Gewissen. Aha. Und du weißt, und niemand kann dir das erklären, wie, woher du das weißt und wie du das weißt und wie das zustande gekommen ist. Göttliche Dinge kann man auch nicht erklären. In dem Augenblick, wo du das erklären kannst, kannst du vergessen, es war nicht von Gott. Du kannst annehmen oder nur ablehnen, es liegt bei dir. Und wir entscheiden uns, wie mit uns weitergeht. Wir aktivieren es. Entweder schalte ich hier aus. Jetzt stell dir mal vor, ich muss nicht viel machen. Ist es schwer? Ist es unmöglich? Da drücke ich hier, da drücke ich hier. Und wir haben eine gute Stimmung. Und es ist dunkel. Verstehst du? Und es ist so leicht. Einschalten und auszuschalten ist so leicht. Ich muss nur den Schalter bedienen. Ich bin Ausschalter. Ich habe die Entscheidung. Ich schalte an oder ich schalte aus. Und so ist auch in deinem Leben. Du hast es in der Hand. Du kannst einschalten oder ausschalten. Nach deinem Willen. Nicht nach Gottes Willen. Weißt du, so viele Fromme, mir reicht's. Ich habe eigentlich Fromme die Nase voll. So, wenn der Herr will und so weiter. Die meisten wissen, was der Herr will. Ganz genau, hundertprozentig. Es steht in der Bibel schwarz auf weiß. Die wissen, aber die tun es nicht. Die brauchen eine extra Offenbarung von Gott, weil sie das, was in der Bibel drin steht, nicht tun wollen. Und da haben wir schon eine ganze Menge zu tun. Wenn ich das, was ich in der Bibel lese und was zu mir spricht und verstehe, wenn ich das tue, habe ich das ganze Leben zu tun. Und wird nicht fertig. Also, der Herr will nicht oder der Herr will. Du willst nicht. Das ist eigentlich, du musst zuerst fragen, willst du es? Und dann wird der Herr das tun. Denn nach deinem Gebet, nach deinem Sprechen, nach deinen Wünschen, nach deiner Vorstellung, und das sind alles Einfallstore. Das sind die Türen, die sich öffnen oder sich schließen. Und dein Geist, dein Inneres. Wenn dein Inneres nicht will, dann kann ich beten und beten und beten und beten und beten und beten und beten, können alle beten, passiert auch nichts. Wenn du nicht willst, dann können Ärzte kommen, dann können Psychologen kommen, dann können Banken kommen, läuft nichts. Es geschieht, wenn du willst. Und wenn du sagst, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, Mutter Maria, wenn du so betest, mir geschehe, wie du gesagt hast, wie es hier in deinem Wort steht, mir geschehe so, mehr will ich nicht. Ich will nur das, was in der Bibel drin steht, das bei mir passiert. Aber das muss bei dir passieren. Und plötzlich wirst du erstaunt sein, du kriegst einen dicken Bauch. Plötzlich bewegt sich in deinem Bauch was. Es ist Jesus. Plötzlich ist Kraft da. Ja, ich weiß von keinem Mann. Ist egal, was du weißt oder nicht weißt. Gott weiß es, wie es geschieht. Der Heilige Geist wird dich überschatten, liebe Maria. Und du wirst schwanger werden. Und das, was von dir, was du geboren wirst oder gebären wirst, das wird vom Heiligen Geist sein. Wir müssen Jesus empfangen. Und wir müssen uns Gott zur Verfügung stellen. Gott wird nicht in deinen Bauch, in dein Herz, in deinen Kopf, in deine Hände, in deine Füße eindringen, wenn du ihm nicht erlaubst. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Schon ein hartes Wort. Also stell dich Gott zur Verfügung und sag, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, was dein Wille ist. Mach's möglich, Herr. Mach's möglich, wie es passieren soll. Gott braucht einen Ansatzpunkt. Wenn du nicht einverstanden bist, ich kann dir sagen, was passiert. Ich warne dich. Bleib noch da eine Sekunde. Wenn du nicht das tust, was Gott will, das getan wird und getan werden soll. Ich denke nur an Verwandten von Maria, den Zacharias. Der Zacharias bekommt von Gott einen Impuls, deine Elisabeth wird schwanger werden und wird einen Bub gebären und den sollst du Johannes nennen. Dann sagt er, nee. Und weißt du, was passiert ist? Der ist stumm geworden, bis er soweit war, bis er Gott Recht gegeben hat. Bis er auf der Tafel aufgeschrieben hat, wie soll der heißen? Johannes. Aber der hat seinen Dienst vermasselt, der hat sein Leben vermasselt, der hat alles vermasselt, weil er nicht Gott Recht gab. Weil er nicht er wollte nicht, dass Gott durch ihn in sein Leben kommt und durch ihn wirkt, durch ihn sich manifestiert, durch ihn sich offenbart. Nein, also das ist nicht bei uns Sitte, nicht Tradition, nicht Norm, nicht, das ist nicht unsere Sache. Bei uns heißt immer, der älteste Sohn ist Zacharias, das war schon immer so, aber Gott geht außer der Reihe. Und bist du bereit, Gottes Weg außer der Reihe zu gehen? Gott geht manchmal querfeldein, Gott benutzt keine Autobahn, der fährt irgendwie so Feldweg. Bist du bereit, mit Gott zu gehen? Du bist der Ansatzpunkt, du steuerst. Und du bestimmst, welchen Weg du gehst. Und was du für Programm einprogrammierst. Und was in deinem Leben abläuft. So, und ich habe auch jetzt dran, bin auch dran, was ich sagen kann, lass uns zusammen aufstehen und Gott anbeten. Ja, das wollen wir tun. Du siehst, und es funktioniert. Die Gemeinde steht auf. Weil es liegt an, jemand sagt es, jemand gibt den Befehl weiter, jemand bittet und so weiter. Bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan. Ich muss es tun, ich muss es auslösen, diese Lawine. Und ich muss veranlassen. Und deshalb, ihr Lieben, wir haben so eine wichtige Funktion vor Gott, dass wir unsere Initiative ergreifen müssen. Wir können nicht da stehen und sagen, das wird alles schon der Herr machen. Gott will dich benutzen, dass was passiert. Du siehst Not und Mangel und Schwierigkeiten und Probleme vielleicht irgendwo. Und dann sagte Gott, und was ist mit dir? Wenn wir nicht nach Berlin gekommen wären vor 20 Jahren, gibt es diese Gemeinde wahrscheinlich gar nicht. Gibt es vielleicht andere Gemeinden, gewiss, aber irgendjemand musste kommen und irgendjemand musste was anfangen und irgendjemand musste irgendwo ansetzen und das musste ich selber machen. Weißt du, Gott hat mich nur geleitet. Aber machen muss ich selbst. Ich musste die Räume mieten, ich musste dann die Räume streichen, ich musste dann für Stühle sorgen, für den Teppich sorgen und so weiter. Weißt du, Gott macht das nicht alles, aber Gott gibt den Auftrag. Und wir sind die Ausführenden. Wir haben den Befehl Gottes und wir werden ausführen die Sache. Also du bist Gottes Ansatzpunkt für was es auch immer ist. Du bittest um eine Lösung und Gott sagt, bitte, mach das. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Mach das. Dann werde ich dich segnen. Wenn du das tust, dann mache ich das. Und du willst gesund werden? Dann sagt der Herr vielleicht, mach deine Augen zu und sehe, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Ich will dir helfen. Du bist gebunden, hast Probleme und kommst nicht los. Dann der Herr sagt, rufe mich an. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wende dich an mir. Ich bin die Adresse für dich. Du kannst natürlich überall hingehen und bei allen Psychiatern anklopfen. Aber der Herr sagt, komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also es liegt an dir, ob du zu Jesus kommst oder nicht. Oder noch länger dich rumtreibst irgendwo und dich länger noch quälst und länger dich noch bindest an Sachen und nicht frei wirst. So, Gott möge uns segnen. Vater, ich danke dir für heute Abend, ich danke dir für dein Wort und ich danke, dass du uns so gewürdigt hast. Du hast uns zu Königen und Priestern und Propheten gemacht und wir möchten deine Diener sein. Und du wirst dich uns, durch deine Kinder manifestieren. Danke, Vater. Dass du uns für würdig achtest, dass du in unser Haus kommst, in unsere Familie kommst und dass in unserem Leben Heil widerfährt. Das alles ist nur, weil wir unser Haus und Herz und Seele und Leben und Geist und Kopf und Gedanken und den Willen alles dir aufmachen und dir zur Verfügung stellen. Herr, wir lassen dich rein. Und wir verschließen uns vor dem Teufel, vor dem Negativen, für das Böse. Wir verschließen uns heute im Namen Jesu. Amen.